herzlich willkommen zum Community Talk Brand Building Matters. Markenarbeit beeinflusst Kaufentscheidungen. Um sich im dichten Modemarkt zu behaupten, ist ein klarer Markenkern entscheidend. Brandbuilding sorgt dafür, dass eine Marke sichtbar bleibt und wird, andersrum wird und bleibt, das war ja selbstverständlich, Vertrauen aufbaut und im Alltag der Kundschaft präsent ist. Und für den Handel ist der Markenkern natürlich genauso wichtig. Starke Marken mit klarer Botschaft erleichtern Beratung, schaffen Orientierung und fördern Kundenbindung. Ich bin Miriam Sment, Gründerin der Communication und Community Plattform Greenstyle und darf auch diesmal wieder den Community Talk moderieren. Und dazu habe ich mir drei ExpertInnen eingeladen. Herzlich willkommen, Christopher Prohl von dem Outdoor-Spezialisten Sportswear-Spezialisten Vidar. Das erklärt er uns nämlich nachher auch nochmal. Das wird ja gerne verwechselt. Diese Themen sind nah beieinander, aber da geht es ja darum beim Markenkern, dass man genau das richtig definiert und positioniert. Annick Walter ist Head of Brand and Communication bei Dawn Denim. Schön, dass du da bist. Und der dritte im Bunde ist David Beger, Gründer und CEO der österreichischen Brand Matona. Würdet ihr euch jetzt kurz vorstellen, tatsächlich kurz, weil wir haben nur 30 Minuten. Ich weiß, dass ihr alle viel zu erzählen habt, aber eure klare Expertise zum Thema wollen wir nachher so ausführlich wie möglich besprechen. Würdest du anfangen, Christopher?
Ich kann gerne anfangen oder wir machen Ladies First, wie es dir lieber ist. Okay, Christopher, mein Name von Vidar Sport. Vidar Sport macht nachhaltige Sportswear, vor allem auf Basis von Tencel, das ist eine Holzfaser, auf Basis von Seacell, das ist eine Alge, oder da, wo es für die Struktur nötig ist, mit organischer Baumwolle. Vidar gibt es seit 2021, wurde gegründet von zwei begeisterten Hobbysportlern, die ein bisschen frustriert darüber waren, dass die konventionelle Sportswear vor allem aus Polyester, also Plastik, besteht, was das große Problem mit sich bringt, dass bei jeder Wäsche, und Sportswear wird super oft gewaschen, Mikroplastik freigesetzt wird, was dann wiederum in die Umwelt gelangt und da auch nicht mehr rauszubekommen ist und Probleme mit sich bringt, deren Auswirkung uns, glaube ich, noch gar nicht so ganz bewusst ist. Das war so die Ausgangslage. Dann haben sich die zwei Jungs damals überlegt, was können wir machen? Gibt es jemanden, der was anderes anbietet? Haben niemanden gefunden und haben sich dann quasi gesagt, okay, dann machen wir es selber. Haben 2021 mit sage und schreibe 3 T-Shirts im Shop angefangen, sozusagen. Heute, 4 Jahre später, ist es eine richtige Marke draus geworden, die wirklich vom Sportsbra bis zum Windbreaker eine ganze Kollektion bereitstellt für Männer und für Frauen, die sportbegeistert sind. Genau, und das ist wieder Sport. Vielleicht noch zu meiner Person. Ich habe ein bisschen das Besondere, dass ich seit ungefähr 2 Wochen bei Vidar Sports arbeite und jetzt heute hier sitze. Das macht es ganz spannend. Es kam so, dass ich Vidar Sports kenne, seitdem die auf dem Markt sind, die Produkte trage und Fan der Produkte bin und dann mitbekommen habe, dass im letzten Jahr eine Lücke im Bereich Inhouse-Marketing entstanden ist und ich so dann zu Vidar Sports dazukam. Ich war die 5 Jahre davor Marketingleiter im HR-Tech-Bereich, Software-Bereich, habe also was ganz anderes gemacht, bin daher nicht ganz so tief in den Nachhaltigkeitsstream drin, wie ihr das alle seid, bringe aber vielleicht einen Blick von außen mit, der vielleicht auch manchmal ganz, ganz frisch ist, gerade wenn man so tief drin ist in etwas, dass man Dinge für selbstverständlich hält, die es vielleicht eigentlich gar nicht sind. Und das, darum geht es, Markenbildung, solche Dinge genau dann rauszuarbeiten. Aber das für später. Danke.
Danke. Annick, machst du weiter?
Gerne. Hallo, ich bin Annick, ich bin von Dawn. Ich bin verantwortlich für Marke, Branding und vor allem auch Kommunikation. Ich komme auch aus dem Bereich, gerade von der Agenturseite. Ich habe früher als CD gearbeitet und habe mich mit vielen verschiedenen Marken beschäftigt. Und gerade in der kurzen Zeit, die man da immer Zeit hatte, in Projekten Marken kennenzulernen, war besonders wichtig, den Markenkern rauszustellen. Und genau darauf habe ich quasi gelernt und wurde trainiert. Und da stellt man besonders häufig fest, wie fragil teilweise ein Markenkern sein kann, wie wichtig aber auch ein Markenkern ist und wie schwierig es vielen Marken eben fällt, diesen Markenkern nach außen zu transportieren. Ganz häufig ist es ja so, dass vor allem GründerInnen einen Kerngedanken haben, diese Idee, die viele GründerInnen haben, ist aber teilweise gar nicht der eigentliche Markenkern, sondern der ist vielleicht Teil davon. Und dann braucht es manchmal ein bisschen was, um den wirklich nach außen zu kommunizieren und den eben für viele Leute auch verständlich zu machen, sowohl B2B als auch B2C. Und genau für diese Expertise bin ich heute hier. Vielleicht noch ein paar Sachen zu Dawn. Dawn ist gegründet worden vor 11 Jahren von Marian und Ines, ist ein Denim-Label und kommt ursprünglich eigentlich daher, dass Marian eine eigene Produktion hatte, in der ihm vor allem wichtig war, gute Herstellungsverfahren und eben auch eine gute Lieferkette sicherzustellen. Also sicherzustellen, dass in der eigenen Fabrik gute Herstellungsbedingungen herrschen und daraus dann eben auch guten Denim zu machen. Und wie macht man das am allerbesten? Indem man es im Zweifel selber macht. Also hat er ein paar Jahre später, als er die Produktion schon hatte in Saigon, auch das Denim-Label Dawn auf den Markt gerufen. Und inzwischen haben wir seit 11 Jahren Denim und inzwischen auch Non-Denim-Teile auch hier zu finden. Ja.
Danke.
David. Ja, hallo, ich bin David. Ich bin Mitgründer von Matona, einem Kindermode-Label aus Österreich. Wir haben 2016, also fast vor 10 Jahren, gestartet mit Kindermode und haben uns dann über Frauenmode und Herrenmode eigentlich da entwickelt, so eine ganzheitliche Produktpalette anzubieten. Und seit 10 Jahren darf ich die Marke entwickeln und das in kleinem Team. Und bei uns ist es sehr spannend, weil wir das natürlich alles so hands-on machen. Und bei uns ist so jeden Tag eigentlich so eine Entwicklung, ist die Marke weiterzubringen.
Ich würde sagen, wir steigen, Dankeschön für eure Vorstellung, gleich in das Thema richtig ein. Eine Marke ist eine Marke, aber nicht jedes Unternehmen ist eine Marke. Das wird oft alles so synonym verwendet, aber um zu einer Marke zu werden, ist das eine oder andere nötig. Und du hattest mal mit dem Wertegerüst das Thema angesprochen. Möchtest du uns mal erzählen, wie sich das bei euch entwickelt hat, wie ihr damit gestartet seid, wie ihr zur Marke wurdet? Mhm.
Ja, gern. Also ich glaube, wir haben angefangen tatsächlich mit so einer Philosophie, wie wir Mode sehen in der heutigen Zeit und wie wir uns das wünschen würden und haben darauf eigentlich aufgebaut und tatsächlich erst dann Produkte entwickelt. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil von diesen nachhaltigen Marken, die starten meistens oder haben einen sehr starken Markenkern, einen Wert, den sie gern vermitteln möchten und sowas bei uns auch. Und ich glaube, darauf aufzubauen und diese Werte, diese Markenkern, denen ein Gefühl zu transportieren, den die Kunden dann vielleicht irgendwann spüren, das ist, finde ich, so die große, große Aufgabe, ja. Und dann wird es zur Marke und dann ist es nicht mehr nur eine Firma.
Und bei euch, Annick, wenn du jetzt sagst, euer Markenkern, eure DNA, wie würdest du das beschreiben?
Vor allem wichtig bei uns ist, diese Innovation von der Lieferkette und Produkt zu vereinen. Also wirklich den Fokus auch darauf zu legen, eine Lieferkette anzuvisualisieren, die es gerade so eigentlich noch nicht gibt und diese Strukturen, die bisher gebaut sind in der Lieferkette, zu hinterfragen. Und gerade, was wir häufig sehen, ist, dass wenn wir Lieferketten oder auch Materialien angucken, dass dann bestimmte Labels hinzugezogen werden, die vielleicht Sachen vereinfachen und die irgendwie eine gewisse Qualität dann auch liefern sollen. Und sich damit aber nicht zufrieden zu geben, ist eigentlich unser Markenkern zu sagen, wir wollen die Innovation mitbringen und sie auch sein und auch suchen, dass man es einfach noch mal besser machen kann, dass man verstehen kann, diese Lieferkette hört nicht da auf, wo man den Stoff einkauft oder wo das zusammengenäht wird oder das geht halt so viel weiter zurück und da wirklich zu verstehen, dass bestimmte Strukturen von uns erst gebaut werden müssen, die gibt es einfach noch nicht und es ist wahnsinnig schwierig, die zu bauen, aber das ist schon unser Kern, da anzusetzen und das eben auch rüberzubringen.
Okay. Und wenn wir bei dir mal reinschauen, Christopher, du hast es eben ja schon angedeutet, du bist erst seit 2 Wochen da, aber das ist ja auch manchmal so ein bisschen erschreckend, wenn man hört, wie lange alle schon an dieser Marke arbeiten. Ja, vielleicht bist du gerade unser Best Practice hier, du startest da gerade neu. Würdest du uns mal auf deine letzten 2 Wochen als Reise mitnehmen? Ja. Was hast du vorgefunden und was hast du gemacht?
Okay, vorgefunden habe ich ein wundervolles Unternehmen. Was aber, und ich glaube, das ist in der Startup-Welt vermutlich üblich, natürlich sehr founder-zentriert ist. Und in dem Moment, wo man wächst, wo vielleicht Dienstleister oder Mitarbeitende dazukommen, ist es manchmal schwierig, all das, was der Founder die letzten 4 Jahre in seinem Kopf mit sich rumgetragen hat, irgendwie so zu dokumentieren, dass man Leute schnell ongeboardet oder abgeholt bekommt, ja. Und das war das, was ich auch so ein bisschen vorfand. Es war schon sehr klar, was wieder ist und was wieder machen möchte. Aber es war nirgendwo dokumentiert. Und in dem Moment, wo es nicht dokumentiert ist, ist es auch relativ schwer, das zu diskutieren. Ja? Und dann war eigentlich das, was wir in der ersten Woche gemacht haben, war, dass wir den Markenkern mal wirklich rausgeschält haben mit allem, was dazugehört, aber auch wichtig, was halt eben nicht dazugehört, was außerhalb des Kerns ist, was man sein lässt. Und wir sind dann bei einem Kern gelandet, der sich um die beiden Werte Performance und Verantwortung dreht. Also weil Sportswear, die nicht performt, die nicht funktional ist, mit der kann man nichts anfangen. Das heißt, es gibt aber sehr viel funktionale Sportswear da draußen, die aber nicht verantwortungsvoll ist. Und da haben wir gehört, das akzeptieren wir nicht, das beides bringen wir zusammen, das ist unser Markenkern. Und darum orientieren sich dann noch weitere Werte, die einfach darauf einzahlen. Transparenz als Beispiel oder Reduziertheit, Klarheit. Und weil wir so ein bisschen eine Underdog-Position haben, auch sowas wie Zuversicht, weil ohne Zuversicht, Optimismus, Humor wird es halt schwer. Ne? Wenn man so ein Uphill-Battle kämpft, hilft Zuversicht sicher. Ja? Und das war eigentlich, unsere ersten 2 Wochen bestanden darin, hey, lass uns das doch mal festhalten und dann quasi als Kern auch unserer weiteren Kommunikationsmaßnahmen quasi nutzen. Ja.
Und wenn du jetzt sagst, ihr habt das rausgeschält, was ist der Markenkern, ja, und was ist es eben nicht, wie können wir uns das genau vorstellen? Saßt du dann mit Rufen da und ihr habt gebrainstormt, habt ihr Flipcharts gemacht, also so, dass man einfach so, na, die Leute, die hier zuhören, wüssten vielleicht gerne, was muss ich tun, um das auch so machen zu können.
Wer Rufen kennt, weiß, dass es super schwer ist, ihn dingfest zu machen, um mit ihm mal wirklich zu sitzen. Dazu haben wir eine Remote-Culture, das heißt, wir sind auch, er hat es gar nicht zugehört, er kriegt das gar nicht mit. Wir sind auch nicht quasi im selben Raum, sondern müssen dann zusammenkommen. Das heißt, wir haben sehr viel, auch teilweise zu unchristlichen Zeiten miteinander gesprochen einfach. Ich habe mir aber auch angeschaut, was für Kundenbewertungen haben wir denn da, was für Post-Purchase-Umfragewerte haben wir denn reinbekommen, mit welchen Ads interagieren die Interessenten denn, mit welchen nicht. Also probiert mir ein sehr umfassendes Bild zu verschaffen und habe mich dann, das ist eine Technik, dem Golden Circle bedient, eigentlich so ein Simon Sinek Ding, was quasi sagt, start with your why, also warum gibt es dich überhaupt? Wenn das quasi geklärt ist, dann wie erreichst du das? Das ist das How und danach ist das What, das Äußere. Und das war die Technik, die wir quasi angewandt haben. Und wir haben das iterativ gemacht. Ich habe also probiert, quasi mitzunehmen, was ich vorfand. Habe kurze Sätze zu formuliert, habe sie ihm gezeigt. Er hat sie zerrissen. Ich habe von vorne angefangen und nach 2 Wochen hatten wir dann was okay war.
Das ist eine gute Nachricht, ne? Also man kann einfach anfangen und sich damit beschäftigen und es dauert auch, den dann wirklich richtig aufzubauen, zu kommunizieren, ja, aber mal irgendwie den First Steps gehen eigentlich offensichtlich schnell.
Ja, gerade im Startup-Bereich, ne, wo man keine ewigen Abstimmungsketten hat und dann muss man es nochmal dem CEO vorlegen, der guckt in 4 Wochen drauf, wenn du Glück hast, sondern ich glaube, das ist das Schöne an dem agilen Setup im Startup oder im kleinen Unternehmertum, dass man halt super schnell zu Entscheidungen kommen kann und dann better done than perfect, also auch mal rausgehen damit, vertesten, ob es klappt und gegebenenfalls halt überarbeiten, ja.
Und wie läuft es bei euch, Annik? Ihr seid ja ein bisschen größer, ihr seid aber natürlich auch verteilt, ne, über Berlin, Saigon und so weiter. Wie läuft es mit eurem Markenkern-DNA? Entwickelt ihr da weiter? Bleibt das so? Verändert sich sowas? Und wie passt ihr sowas an?
Ja, also ich bin ja jetzt selber seit einem Jahr, bisschen über einem Jahr bei Dawn. Und ich hatte ähnliche Erfahrungen auch am Anfang, dass eine Marke sich über die Zeit eben auch weiterentwickelt und dass diese Mikroentscheidungen, die manchmal ein Gefühl sind, also manchmal auch gar nicht irgendwo belegt sind, da steht manchmal keine Studie, sondern das ist manchmal einfach wirklich ein Gefühl, was zu bestimmten Ausrichtungen führt, was total normal ist, was auch total okay ist. Und also ich finde auch, Intuition sollte immer mitschwingen, gar keine Frage. Intuition ist aber super schwer nachzuvollziehen. Deswegen braucht es da, glaube ich, einen gewissen Prozess, eben genau das auf dem Papier irgendwie festzuhalten. Wir haben jetzt im letzten halben Jahr auch zusätzlich noch mit einer externen zusammen einen Brand-Workshop und ein Rebranding angestrebt, was auch noch nicht final ist, wo wir aber auch nochmal gesagt haben, wir wollen das Ganze nochmal schärfen. Wir wollen aber auch verstehen, wie hat sich Dawn innerhalb von 11 Jahren weiterentwickelt, weil in der Zeit natürlich sehr viele Leute an der Marke mitgearbeitet haben, diese Marke mitgeprägt haben, sich aber die Außenwelt auch verändert hat. Also ich kann mir noch so oft überlegen, wie schön ich mir selber meine Marke überlege, solange dass ich nicht verstehe, wie das für die Außenwelt funktioniert, was sich an Bedürfnissen auch von der Außenwelt verändert hat, bleibt das in so einem luftleeren Raum und dann findet das auch keine Resonanz draußen. Deswegen umso wichtiger, nochmal auch von außen für uns mit jemandem zusammenzuarbeiten, der uns helfen kann, eine Expertise von außen, gerade auch mit gewissen Research-Materialien, eben ein Gefühl für eine Community zu bekommen und zu verstehen, was ist das für ein Zusammenspiel? Wohin haben wir uns schon entwickelt? Wohin wollen wir uns auch noch entwickeln? Also was ist auch ein Status jetzt? Und wo sehen wir uns in 10 Jahren? Was wollen wir, dass in 10 Jahren von uns zu lesen ist, zu sehen ist? Wo sollen unsere Produkte da sein? Was sollen wir können? Genau, sich diese Fragen auch zu stellen.
Jetzt haben wir hier 2 KollegInnen sitzen, die in Unternehmen tätig sind, wo es eine eigene Marketingstelle auch gibt. Ich glaube, das ist bei euch anders, David. Vielleicht ist das auch nochmal eine ganz interessante Perspektive. Wie schafft ihr das in eurem Daily Doing, das zu integrieren? Nicht jeder hat ja das Glück, verschiedene Stellen setzen zu können. Und ich glaube, das trifft hier auch einige. Genau.
Ja, also wie Annick das gerade gesagt hat, das ist sicher sehr sinnvoll, das so anzugehen. Das können wir leider nicht. Also wir sind einfach im Unternehmen so klein, dass wir Entscheidungen dann nicht so datenbasierend treffen können, was tatsächlich sich dann ab und zu schon wie ein Blindflug anfühlt. Ja. Aber ich glaube, trotzdem schafft man es dann an diesen kleinen Schnittstellen, wo die Kunden, die Händler in Berührung mit der Marke kommen, diese Grundwerte zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist jetzt so unsere Stärke und unsere Herangehensweise, dass wir da sehr, sehr nah dran sind und versuchen einfach dann praktisch diese ganzen Berührungspunkte wirklich so zu gestalten, dass die Markenwerte dann doch spürbar werden. Und das ist ja aber sehr gefühlsbasiert. Aber ich glaube, es funktioniert in der Größe so doch ganz gut, ja.
Ja, auf jeden Fall. Sieht man ja.
Ja.
Aber du sagst gerade die Berührungspunkte, ihr habt auch keine eigenen Läden, ja. Wie tritt man in Kontakt sozusagen? Wie kriege ich das kommuniziert? Ihr seid nicht selber am Point of Sale. Wie schafft ihr das, eure Händler, die eure Marke haben, mit eurer DNA so zu inspirieren, dass die weiter kommuniziert wird?
Ich glaube, da ist zum Beispiel die Inatex, eine Messe, ganz wichtig, da im Austausch mit den Händlern zu sein, ihnen wirklich viel zur neuen Kollektion mitzugeben, zur Entwicklung, was im letzten halben Jahr passiert ist. Ich glaube, das hilft total für die Händler, das dann auch ihren Kunden dann wieder weiterzugeben. Ich glaube, also für uns ist das daher eine total wichtige Veranstaltung, ja.
Und wie ist das bei euch, Annik, Christopher? Wie kommuniziert ihr eure Marken-Message? Also ich meine, es gibt ja das, was wir so sehen, fühlen, spüren, aber das muss ja auch dahin, wo es nachher gekauft werden soll, ne?
Ich will vielleicht noch zu einer Sache anknüpfen, die du gerade noch gesagt hast, die da auch ein bisschen mit reinspielt. Ich glaube, ein Vorteil ist übrigens auch, wenn man ein kleines Team hat, man braucht gar nicht diese interne Übertragung. Ich glaube, je größer das Team ist, desto größer ist natürlich auch die Erklärungsnot und desto häufiger kann auch eine Botschaft verloren gehen. Also je häufiger oder je mehr Leuten ich das erzählen muss, was die Marke ist und die untereinander jeweils wieder ihren eigenen Teil dazu beitragen und eine Identifikation mit der Marke dazu wieder beitragen, das ist total schön auf der einen Seite intern für ein Unternehmensklima, kann aber auch für eine Marke, um es nach außen zu kommunizieren, ein bisschen risky werden, ne? Und das ist eigentlich auch ein Vorteil, wenn man so ein kleines Team hat, dann kann man eben sicherstellen, dass man immer genau das erzählt, was man auch meint. Also an dem Punkt vielleicht nochmal kurz anzuknüpfen. Ich glaube, so von der Kommunikationsebene her ist super wichtig, dass es ein hart einen harten Teil gibt. Das sind leider häufig, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, leider häufig immer noch sehr klassische Labels und Siegel, die auf Produkten draufstehen, die zum Teil meines Erachtens überholt gehören, weil sie einfach bestimmte Sachen gar nicht abbilden können. Also wir haben bei uns immer wieder den Fall, dass es um GOTS-Zertifizierung oder um Bio-Zertifizierung geht und wir haben einfach in vielerlei Hinsicht zum Beispiel regenerative Baumwolle, die wir mit einbringen wollen und dafür gibt es einfach noch keine ausreichende Zertifizierung. Aus unserer Sicht ist sie aber schon viel weiter, als zum Teil bestimmte Siegel darstellen können. Aber es ist trotzdem noch wichtig und ich glaube, da braucht es einfach eine Mischung aus erklärbaren Ansätzen, die das Produkt und die Vorteile der Marke einfach und unkompliziert rüberbringen können und die auch darstellen können, ganz klar für einen Käufer, für eine Käuferin, hey, das ist ein Produkt, das will ich in meinem Laden haben. Und auf der anderen Seite, dieser softe Part ist einfach eine Charakteristik der Marke. Das fängt schon bei den Leuten an, die in Kontakt treten, also die dich vertreten als Marke, die jetzt hier zum Beispiel auch auf einer Messe sind. Das fängt aber auch bei Agenturen an, die dich vielleicht vertreten. Das ist aber auch Bildsprache. Das ist also ganz, ganz viel, was du auf einer soften Ebene als Gefühl transportieren willst. Und da geht es nicht unbedingt drum, da muss nicht an vorderster Stelle stehen, Transparenz. Das wirst du auf dem Plakat, wenn du ein gutes Fotoshooting machst, wirst du es auf irgendeiner Form mit transportieren können. Da geht es aber um Gefühl. Also fühlen sich Leute davon abgeholt, inspiriert, haben die Bock auf die Marke, wollen die mehr sehen. Da kannst du immer noch mehr erklären. Da kannst du danach immer noch sagen, hey, und übrigens, die drei Siegel haben wir auch noch oder so und so sind unsere Produkte verifiziert, zertifiziert. Aber viel wichtiger ist das Gefühl, dass sich Leute abgeholt fühlen und Bock auf eine Marke haben. Es wird dir nichts bringen, wenn das entweder, wie du vorhin meintest, das Produkt nicht performt und nicht funktioniert oder wenn Leute keinen Bock auf die Marke bekommen.
Okay, bei uns, bei Vida ist es vor allem so, dass wir eine D2C-Brand sind. Das heißt, wir vertreiben über den eigenen Shop online und kriegen so halt unfassbar viele Daten quasi per se mit, was sehr hilft in der Transparenz. Nichtsdestotrotz machen wir auch kleinere Experimente im Store selber. Also sind in Intersports zum Beispiel in ausgewählten Intersports vertreten oder in Glory in München zum Beispiel und stellen da genau das fest, dass je besser das Verkaufspersonal versteht, wer wir sind und was wir machen, desto besser funktioniert das. Wenn ein Vida-Shirt einfach unkommentiert neben einem Nike, einem Puma und einem Adidas-Shirt hängt, viel Erfolg. Das wird vermutlich nichts werden, ne, sozusagen. Das heißt, und da merkt man das erste Mal, wie wichtig es ist, die Marke kompakt so zusammengefasst zu haben, dass man sie möglichst schnell, möglichst jedem erklären kann. Stichwort Elevator Pitch, ne, dass du nicht ewig ausholen musst, sondern dass das schnell quasi klar ist. Was in unserem Fall aber auch noch ganz wichtig ist, weil du gerade von Image und so sprachst, wir treten halt gegen Brands an, die das Thema Image durchgespielt haben. Adidas, Nike, schwierig, die im Imagebereich zu schlagen. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass die für sich auch beanspruchen, nachhaltig zu sein in irgendeiner Art und Weise. Klammer auf, ohne es wirklich zu sein, Klammer zu. Das heißt, diese Case-Awareness, die wir schaffen müssen, dass wir nochmal diesen Mikroplastik-Ansatz als ein Beispiel überhaupt mal erklären, das ist schon ein wichtiger Aspekt unserer Kommunikationsstrategie, weil das überhaupt unsere Berechtigung erst ist, ne, sozusagen. Dass wir schon im Early Funnel jetzt gedacht, also zu Beginn der Kaufentscheidung, präsent sein wollen, online, über Paid Social, Meta vor allem, aber auch über Google Ads und quasi erklären, pass auf, Sportmode, Sportswear hat hier ein Problem. Wir erklären dir das mal kurz und später im Funnel kommt dann unser Angebot vielleicht, was wir haben. Aber das ist schon super wichtig, dass wir halt neben dem, okay, es ist Sport, es ist dynamisch, sieht cool aus, auch noch diesen Verantwortungsaspekt quasi mit transportiert bekommen. Und das klappt am besten, indem man jemanden wie einen Rufen vor die Kamera setzt, Founder-Content macht und den halt erklären lässt, warum es ihn gibt sozusagen. Weil das kann Nike, Adidas in der Form nicht leisten. Ja, die können ihren CEO nicht davor setzen und vor allem kann der nicht guten Gewissens erklären, dass das toll ist, was sie da machen in der Form. Ja, und den Vorteil haben wir halt und den spielen wir halt vor allem online.
Ja, ich glaube, das ist bei euch allen ja so. Bei euch ist Marian ja auch eine Galionsfigur, der jetzt auch gerade unter die 100 Entscheider in der Textilwirtschaft gewählt wurde. Was bei euch bei Dorn noch eine große Rolle spielt, ist die Community, die ihr euch so aufgebaut habt. Wie holt ihr die mit rein in eure Kommunikation?
Also ein großer Teil, den wir auch immer wieder hervorheben, ist eben, dass wir eine Brand sind, die in Berlin und in Saigon basiert ist. Jetzt können wir in Saigon natürlich viel machen. Das wird jetzt hier, dadurch, dass wir da nicht verkaufen, nicht viel ändern. Deswegen ist vor allem unsere Community in Berlin eine, die wir sehr stark versuchen einzubinden und auch da zum Beispiel eine deutsch-vietnamesische Community versuchen sehr mit einzubinden und mit zu integrieren, weil es einfach auch ein großer Teil von uns ist. Generell liegt der Fokus bei uns aber schon auch darauf, Events zu schaffen und Orte zu schaffen, wo man sich willkommen fühlt, wo man gerade Denim, was ja echt, ich meine, viele Leute kennen es, man kauft einfach wahnsinnig ungerne Jeans, weil es so unbequem normalerweise ist. Und wir versuchen halt gerade diesen Tragekomfort, den wir bei Dorn ganz, ganz hoch stellen, weil wir wissen auch, was es für ein schwieriges Produkt ist, den durch Nahbarkeit, durch Anfassen, durch Erleben, durch auch Freundlichkeit, was uns super wichtig ist, irgendwie spürbar zu machen, dass Leute verstehen, dass in Berlin, ich weiß auch, keine Stadt, die für ihre Freundlichkeit bekannt ist, aber da eben ein Aushängeschild dafür zu sein und wirklich einen Ort zu geben, wo man sagt, wir laden immer wieder dazu ein. Wir hatten jetzt beispielsweise das Museum der Werte als ein Event für eine Woche da. Das war einfach wie ein Open House. Also wir haben bei uns das Dornhaus. Das wird erst im nächsten Jahr richtig eröffnen. Aber das ist zum Teil jetzt unser Showroom in Berlin, aber eben auch Eventspace für uns, wo wir die Möglichkeit haben, unsere eigenen Themen, unsere eigenen Events stattfinden zu lassen und wo das eben auch ein Platz für unsere Community ist, wo wir sagen können, hey, wir laden euch ein, wir wollen euch kennenlernen, wir wollen verstehen, wer ihr seid. Es ist eben auch sehr schwierig, wenn wir keinen eigenen Laden haben, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und man muss ja auch dazu sagen, die Berlin-Bubble ja auch nochmal sich unterscheidet von der restlichen Bubble im Dachraum. So, und da aber ein gutes Gefühl dazu bekommen, die Leute einzuladen und auch nahbar zu sein und ein Verständnis dafür zu geben, so, das sind, hinter der Marke sind Menschen. Und wir wollen einfach in den Kontakt treten, in den Austausch treten.
Das ist, ihr macht ja bei Matona auch Events. Ihr habt jetzt natürlich auch kein Dornhaus. Ich kenne eure Location in Berlin, das ist fantastisch. Das lädt ja einfach dazu ein, zu erleben und Community Building zu machen. Wie macht ihr das bei euch?
Ja, wir haben das Matona Lager. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so schön wie das Dornhaus, aber da laden wir zweimal im Jahr Menschen ein, aus der Gegend vorbeizukommen, die Marke zu erleben. Also da machen wir einen Sample Sale, aber der Sample Sale ist nicht im Vordergrund. Also wir freuen uns dann, wenn viele vorbeikommen, auch so. Und wir merken halt, mit unseren Mitteln hat es eine ganze Weile gebraucht und wir haben es oft veranstaltet, aber gerade so in unserer Region haben die Leute dann gemerkt, okay, da geht es jetzt nicht tatsächlich um den Konsum, sondern es findet ein Austausch statt, es gibt Musik, es gibt Essen und man kann diese Markenwelt, die wir so gerne nach außen kommunizieren wollen, dort einmal sehr spürbar machen. Also gibt es da mal die Möglichkeit, in diese Markenwelt einzutauchen und in den Austausch mit unseren Kunden und mit der Community zu treten. Und das ist ein total schönes Event, das wir sehr gern auch in anderen Städten machen würden, aber aus Kapazitätsgründen kommen wir da leider nicht dazu.
Ja, das ist schade.
Aber es ist sehr wertvoll, ja.
Es ist total wertvoll und ist so wichtig, eben der Austausch, Kundenfeedback, weil man macht die Sachen ja für jemanden. Idealerweise will man ja auch wissen, was die daran schätzen oder was ihnen fehlt.
Absolut, also es ist ein sehr, sehr wertvolles Event und also für uns steht in der Planung, dass wir das auch in anderen Städten machen und ich hoffe, wir kommen irgendwann dazu.
Mit einem Blick auf die Uhr muss ich feststellen, dass wir schon fast am Ende sind, würde aber gerne dem Publikum noch die Möglichkeit geben, vielleicht Fragen zu stellen. Oder wenn die Fragen sich hier nicht ergeben, ihr findet natürlich alle drei an ihren Ständen nachher, da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen, auch die Kollektionen in echt anschauen, von denen wir hier gesprochen haben, ob der Markenkern richtig kommuniziert wurde, dass ihr jetzt schon wisst, was euch nachher erwartet. Und ansonsten würde ich euch drei bitten, weil ich finde, das Wichtigste ist, dass man einfach etwas unternimmt. Ja? Vielleicht kann jeder von euch mal einen Tipp geben, was man ab morgen, wenn ihr eure Stände abgebaut habt, unternehmen könnt. Wer möchte anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Also aus unserer Sicht, ich glaube, es ist einmal wichtig, ins Tun zu kommen, das Thema anzugehen, anzupacken, egal mit welchen Ressourcen Und ich glaube, diese Markenentwicklung, wie ihr alle gesagt habt, es ist eine Entwicklung, es findet jeden Tag statt. Und daran zu arbeiten, ist ja was Schönes, seine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das Tun ist wichtig.
Sehr gut. Mein Tipp wäre vor allem, sich wirklich hinzusetzen, sich zu überlegen, was ist eure Marke neben nachhaltig? Nachhaltig ist einfach kein kaufentscheidendes Argument heutzutage mehr. Also was kann die Marke darüber hinaus? Und fangt an, mit Leuten genau darüber zu sprechen. Und genau da, wo es unbequem wird, genau da, wo Fragen kommen, die ihr nicht beantworten könnt, wo es Konflikte gibt, genau da weiter reingehen. Weil genau da liegt am Ende vielleicht ein Problem, vielleicht aber auch genau die Lösung, und sich eben genau das anzugucken, was ist eure Marke noch mehr und was sehen vielleicht auch andere Leute, was ihr selber, man ist teilweise so tief drin, man kann es teilweise nicht mehr sehen, also was sehen andere Leute da drin, was fällt anderen Leuten auf, macht das, das hilft.
Auf den letzten Metern hast du mir meinen Tipp weggenommen quasi, weil das wäre das, was ich euch sagen wollen würde, als quasi noch eher Outsider in der Bubble, dass euch viele Sachen klar sind, die dem Rest der Welt nicht unbedingt so klar sind. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr im Broken Record seid, der gebetsmühlenartig seit Jahren das Gleiche wiederholt, es haben echt noch nicht alle wahrgenommen. Das heißt, schon nochmal sich in die Lage des anderen zu versetzen, der vielleicht nicht so tief drin ist, uns lieber einmal zu viel als einmal zu wenig sagen. Und um noch was Neues reinzubringen, Fokus und Klarheit finde ich auch wichtig, weil einen Markenkern zu haben, heißt halt auch zu wissen, wofür man nicht stehen möchte und nicht quasi diese Gefahr zu laufen, dass man, komm, das nehmen wir auch noch mit dazu und das machen wir auch noch irgendwie, das verwässert den Markenkern. Also eine Klarheit haben und der dann aber auch einen gewissen Zeitraum geben zu wirken. Das heißt auch nicht zu kurzfristig denken, was den Markenkern angeht. Der kann gerne iterativ bearbeitet werden, aber wenn der alle Vierteljahre sich komplett wandelt, dann wirkt es irgendwann auch beliebig und unglaubwürdig.
Ich danke euch sehr für eure Einblicke, für eure Expertise zu diesem Thema. Und wie gesagt, scheuen Sie sich bitte nicht, nehmen Sie Kontakt auf zu diesen fantastischen SprecherInnen hier. Und vielen Dank, dass Sie hier waren und gelauscht haben.
Dankeschön.
Danke.